Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sprechen heute über eine Erkrankung, die ich ausnahmsweise mal nicht habe und auch nicht ansatzweise. Aber ich habe es schon mal gemacht, sozusagen. Das, was man bei dieser Krankheit macht, habe ich schon mal gemacht. Nämlich geklaut.
Ist die Frage, ob du es aus dem gleichen Grund gemacht
hast? Nee, ich habe es einfach gemacht, weil ich blöd bin. Während Leute, die kleptomanisch? Nee, ne?
Kann man sagen, doch.
Doch, Leute, die kleptomanisch sind, sind nicht blöd und klauen deshalb, sondern sie machen es aus anderen Gründen. Und aus welchen Gründen, das besprechen wir heute. Vero hat wie immer den Oberplan und ich möchte damit einsteigen, dass wir den Begriff aus dem Lateinischen ableiten, oder? Ich glaube, das ist angemessen.
Ja, das ist, glaube ich, nee, ich weiß nicht, ich glaube, das ist griechisch.
Kleptinsky.
Kleptinsky. Er ist russisch.
Aus dem
Russischen. Nee,
ich dachte Kleptere. Ach nee, das gibt's gar nicht.
Nee, ne? Es ist der Diebstahl. Altgriechisch, Kleptein, stehlen.
Ah ja,
so ist es, ne? Und dann die Manier, Raserei, Wut, Wahnsinn.
Ja gut, Manie, stimmt. Das
genau.
Hätte ich eigentlich schon aufs Griechische bringen müssen.
Genau, aber das ist halt eine, sage ich mal, dem Krankheitsbild nicht wirklich gerecht werdende Beschreibung. Also natürlich stehlen Menschen dann etwas, aber nicht, weil sie in Raserei geraten. Das ist sogar ein Ausschlusskriterium. Also es sollten keine psychotischen Zustände vorliegen, in denen man, was weiß ich, zum Beispiel in seinem Warnsystem gesagt bekommt, irgendetwas Bestimmtes stehlen zu müssen oder so. Da habe ich mal mich mit jemandem unterhalten, der in einer schizophrenen Psychose von Fahrrädern den Auftrag bekommen hat, dass er sie rettet. So, und das ist dann ein Ausschlusskriterium. Hier liegt dann keine Kleptomanie vor.
Okay.
Man zählt das zu den Störungen der Impulskontrolle. Und das ist kategorisiert bei abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle im ICD, also hier im europäischen Diagnosesystem. Zu den anderen Störungen der Impulskontrolle gehört das pathologische Spielen noch, pathologische Brandstiftung, Trichotillomanie, also das Ausreißen von Haaren, und dann eben auch noch die Kleptomanie, das pathologische Stehlen. Anhand dieser etwas merkwürdigen Zusammenstellung kannst du vielleicht schon sehen, dass das nicht ganz so eindeutig ist, weil man ja zum Beispiel das pathologische Glücksspiel vielleicht auch eher den Verhaltenssüchten zuordnen könnte. Und so ist es auch mit der Kleptomanie. Das hat auch Züge von Suchterkrankungen. Und bei der Trichotillomanie, also dem Ausreißen von Haaren, die haben wir bei der Störung der Impulskontrolle. Während wir aber die Dermatillomanie, über die wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, also das Skinpicking, das ordnen wir eher bei Zwang unter.
Ja.
Die Dermatillomanie ordnen wir, also haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht, und das Skinpicking ordnen wir den Zwangsstörungen zu. Und ob ich jetzt an der Haut was mache oder an den Haaren, vom Ablauf der Erkrankung ist es wirklich marginaler Unterschied. Und da kann man sehen, dass diese Zuordnungen eben so uneindeutig sind, dass es gar nicht so leicht ist, da eine wirkliche systematisierte Entscheidung zu treffen quasi.
Mhm. Und ist das dann so, dass man, also weil wenn ich mir jetzt so Skinpicking überlege, dann ist das zumindest bei mir mit so einem Ausschütten von
ja. Glückshormone.
Ja, das ist bestimmt bei Kleptomanie auch so, oder?
Ganz genau. Also definiert ist es erstmal durch die Kriterien, das wiederholte Versagen, Impulsen zum Stehlen von Dingen zu widerstehen, also nicht zu widerstehen zu können. Und diese Dinge, die man stiehlt, das ist auch wichtig, die nicht dem persönlichen Gebrauch oder der Bereicherung dienen.
Mhm.
Und das ist eben auch die entscheidende Sache, weil man kann ja ansonsten sagen, ja, Kleptomanen kenne ich auch eine Menge, ne? Es gibt ja viele Ladendiebe, so, ne? Oder Diebinnen. Wie sagt man das? Ist das?
Diebinnen.
Diebinnen. Also wirklich?
Ja, Diebinnen.
Ja, Diebinnen, ne? Ach ja, mein Gott. Oh Gott, ich erinnere.
Alles gut, Vero.
Ja.
Du kannst auch nicht alles wissen. Ich weiß, du möchtest es gerne.
Manchmal kennst du das, wenn du so einen Knoten im Hirn hast und dann weißt du plötzlich so grammatikalische Endungen nicht mehr. Genau, also es geht eben nicht darum zu stehlen, weil man etwas haben will. Sondern es geht darum zu stehlen, weil man stehlen will, in Anführungszeichen. Zu diesem freien Willen, ob der damit einhergeht, kommen wir nochmal später. Das zweite Kriterium ist, dass das mit einer Spannung einhergeht. Und das dritte Kriterium ist das, was du gesagt hast. Das Ausführen der Handlung geht mit einer Entspannung oder mit einem belohnenden Gefühl einher. Mhm. Und genau, das ist eben genauso wie bei der Dermatillomanie, bei der Trichotillomanie auch. Und das ist auch den anderen Störungen der Impulskontrolle innewohnend. Aber das würden wir ja auch finden, zum Beispiel bei einer Suchterkrankung. So.
Ja.
Dann ist es so, dass diese Erkrankung auch eben einen deutlichen Leidensdruck erzeugen muss und dazu führt, dass die Lebensqualität abgesenkt ist. Ist ja klar, wenn ich nicht darunter leide, dann ist es immer schwierig, eine Störung zu diagnostizieren.
Ja.
Genau.
Und wie oft macht man das dann?
Das ist sehr unterschiedlich.
Mhm.
Und das ist hier auch nicht kategorisiert. Das stimmt. Das ist normalerweise so, dass man sagt, ne, dreimal die Woche und dann ist es eine Störung, mhm. sonst nicht. Sondern eigentlich theoretisch würde man das auch diagnostizieren, wenn das nur einmalig auftritt. Da kommt natürlich niemand in Behandlung, sondern würde man irgendwie als weirdes Phänomen einfach verbuchen oder so. Aber meiner Erfahrung nach, in dem, wie ich das behandelt habe, hängt das sehr von der Belastung der Patienten ab, weil es gibt eben bestimmte Auslöser und je häufiger die vorkommen, umso häufiger wird eben auch das unerwünschte Verhalten gezeigt. Ich würde mal so sagen, im Schnitt 2 bis 3 Mal die Woche. Das heißt, es kann auch mal sein, dass das mehrmals täglich vorkommt. In Phasen. Die meisten Patienten, aber die ich zumindest behandelt habe, hatten auch immer lange Phasen, wo das gar nicht aufgetreten ist.
Mhm.
Also wenn sozusagen eine Konstellation so ist, dass die Auslöser überhaupt nicht häufig vorkommen und auch selbst sozusagen der Belastungsgrad der Patienten niedrig ist, gibt es das auch, dass Menschen dann eben gar nicht dieses Verhalten zeigen.
Das klingt, als wäre es wahnsinnig einfach zu diagnostizieren.
Ja, muss man sagen,
oder?
Ja, also ich finde, ja, also wir haben eindeutige Kriterien.
Mhm.
Und
gibt auch nicht so viel Verwechslungsgefahr mit anderen Erkrankungen, oder?
Ja, also es gibt schon natürlich andere Erkrankungen, wo auch Menschen was stehlen. Zum Beispiel bei Essstörungen kann das vorkommen, mhm. bei Bulimie. Ne? Das kann einerseits sein, weil das natürlich ein finanzieller starker Belastungsfaktor ist. Da würde man es aber eben ausschließen, weil dann stehlen ja die Menschen, um sich zu bereichern.
Mhm.
Zwar aus dem Grund, weil sie eine psychische Erkrankung haben, aber sie wollen eben diese Nahrungsmittel dann haben. Und was da auch vorkommen kann, sind so rauschartige Zustände natürlich, in denen die Impulskontrolle herabgesetzt ist. Dann haben wir natürlich klassisch die wahnhaften Erkrankungen, Suchterkrankungen. Und da kann es eben auch sein, ich kann akut aufgrund von Intoxikation klauen,
ja.
oder eben zur Beschaffung von der Substanz, genau, damit ich mir eben das dann kaufen kann. Dementielle Zustände können dazu führen, dass Menschen klauen, weil sie eben einfach gar nicht mehr unterscheiden können, was jetzt unsere gesellschaftliche Norm eigentlich war. Also wir haben uns geeinigt, wir klauen jetzt halt hier mal nicht.
Oder sie haben vergessen, dass sie noch nicht bezahlt haben. Kann wahrscheinlich auch vorkommen, ne?
Ja, genau. Delirium kann auch so etwas auslösen, dass auch sozusagen die gesellschaftliche Norm keine große Rolle mehr spielt. Es kann auch bei Intelligenzminderungen der Fall sein, dass jemand eben das auch einfach gar nicht lernen kann, diese Regel. Und bei Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel der antisozialen Persönlichkeitsstörung, kommt das eben auch vor. Nur ist eben bei all diesen Erkrankungen der Unterschied die Intention.
Ja.
Also ich klaue dann in der Regel der Sache willen, die ich dann halt habe, und nicht um diesem Vorgang zu erleben quasi.
Ja.
Ja, und was daran auch sehr spannend ist, ist, dass natürlich eine Schwierigkeit in der Diagnostik besteht, sozusagen herauszufiltern, ob jemand wirklich diese Erkrankung hat oder vorgibt, sie zu haben. Genau.
Und man kann es relativ leicht vortäuschen.
Das kann man natürlich tun. Ne? Ich kann natürlich beim Klauen erwischt werden und dann sagen, huch, wie ist das denn in meine Tasche gekommen? Kann ich gar nicht sagen. Ich wollte das auch gar nicht haben. Das ist jetzt einfach so über mich gekommen. Und das ist natürlich in Anführungszeichen eine gute Ausrede. Respektive, wenn ich wirklich sozusagen juristische Konsequenzen zu erwarten habe, ist das natürlich auch ja, vielleicht naheliegend, dass ich denen entgehen will und deswegen das behaupte.
Ja.
Deswegen, das kann man natürlich nicht gut voneinander unterscheiden. Aber ich finde trotzdem in dieser insgesamt juristischen Diskussion auch über die Schuldfähigkeit wird das sehr oft so dargestellt, als könnte man jetzt eine Kleptomanie überhaupt nicht gut erkennen oder als wäre das so ein ganz abgefahrener Zustand, der schlecht zu beschreiben ist. Und das finde ich überhaupt nicht. Also es ist einfach sehr eindeutig.
Wie ist das denn? Also wie schuldfähig ist man denn, wenn man Kleptomanie hat und dann beim Klauen erwischt wird und deswegen auch vor Gericht muss?
Ja, also ich musste mal als sachverständige Zeugin im Rahmen von so einem Prozess aussagen. Und da kannst du schon dran merken, ne, es hat offensichtlich einen Prozess gegeben. Also es hat nicht gereicht, dass die Person gesagt hat, hört mal, ich konnte da gar nichts für. Und es hat auch nicht gereicht, dass, und da muss man auch einschränkend dazu sagen, die Schuld und die Scham sind wahnsinnig hoch bei dieser Erkrankung. Ne? Also Klauen ist, sage ich mal, wenn wir 100 Leute fragen, würden davon 99 sagen, geht nicht klar, machen wir nicht. Und deswegen ist das eben auch eine Sache, wo die meisten Leute sich sehr, sehr schuldig dafür fühlen. Insbesondere dann, wenn sie eben an dieser Erkrankung leiden und nicht klauen, weil sie sagen, ich scheiß aufs Establishment oder was weiß ich, sondern es einfach über sie kommt. Und deswegen war das in dem Fall so, dass bei den ersten juristischen oder Berührungspunkten sozusagen, also bei den ersten Fällen, wo die Person erwischt worden ist, hat sie gar nicht gesagt, ey, ich konnte da gar nichts für. Weil natürlich nicht jeder Ladendieb gefragt wird, hast du das jetzt wirklich geklaut oder hast du hier so Impulse oder so, ne? Dafür kommt diese Erkrankung auch zu selten vor. Also es gibt wenig empirische Studien darüber, aber man geht so grob aus, so epidemiologische Schätzungen gehen so davon aus, dass das unter 1% wahrscheinlich liegt. Und deswegen ist es auch nicht naheliegend, dass man dann im juristischen Kontext gefragt wird, haben sie vielleicht eine pathologische Stehlen, ne? Und deswegen am Anfang hat die das gar nicht gesagt. Im Verlauf war dann aber auch die Person in Behandlung und das ist dann eben auch angegeben worden. Und deswegen bin ich auch vom Gericht dann als sachverständige Zeugin dazugerufen worden. War mir persönlich wahnsinnig unangenehm, weil das natürlich eine unangenehme Rollenvermischung ist, ne? Also ich habe natürlich als Behandler eine Beziehung zu den Personen, die ich behandle. Und eigentlich möchte ich nicht durch solche Interessenkonflikte die belasten.
Ja.
Jetzt ist es aber so, wenn man als sachverständiger Zeuge geladen wird, kann man das gar nicht ablehnen. Und in meinem Fall war es auch so, dass die Person, die ich behandelt habe, mich auch darum gebeten hat, das zu tun. Genau, dann habe ich mir natürlich dank meiner sozialen Phobie mir trotzdem noch 24 Wochen in die Hosen gemacht vor Angst. Und da habe ich immer so in der Dusche so Madlock-mäßig geübt, so wie ich dann mein Plädoyer da halte und so weiter. Was natürlich Humbug ist, allerdings war das tatsächlich relativ, ja, ich fand schon so, es kam schon ran an Madlock. Da tatsächlich der Staatsanwalt versucht, ich habe dann halt, der Richter hat mich halt ganz normal gefragt, wie, was ist es für eine Diagnose, wie habe ich die gestellt und bla bla bla, das kann ich natürlich alles berichten, gar kein Problem, ich mache ja auch einen guten Job. Und dann hat aber der Staatsanwalt so versucht, mich so zu demontieren und hat immer gefragt, ja, wie alt sind Sie denn? Und so.
Was?
Ja, ja, und das fand ich halt, also irgendwie, da habe ich halt schon gedacht so, also der hatte total verwuschelte Haare und so weiter. Und dann bin ich dann auch sauer geworden und dachte mir so, was willst du, Hampelmann, jetzt eigentlich hier von mir? So, ich meine, du bist offensichtlich gerade aus dem Bett gefallen, hast mal diese Akte quer gelesen. So, und jetzt meinst du hier, mich in meiner Professionalität irgendwie untergraben zu können. Vor allen Dingen, sehr lustig ist, er hätte halt auch eine sehr gute Handhabe gehabt, hätte er vielleicht 2 Sekunden, sage ich mal, investiert zum Recherchieren, weil ich war damals noch nicht approbiert.
Ah.
Das heißt, er hätte ja easy sagen können, was wollen Sie denn? Sie sind ja quasi eine Auszubildende, Sie haben ja gar keine Ahnung. Ja, so schlau war er aber nicht. Und dann habe ich tatsächlich daraufhin, weil ich ein bisschen sauer, das ist ja immer gut, wenn ich sauer werde, habe ich tatsächlich ein flammendes Plädoyer gehalten, wo ich auch gesagt habe, hören Sie mal zu, wenn Sie sich die Delikte angucken, dann frage ich mich schon, weil das Diebesgut, und das ist auch sehr, sehr typisch, waren absolut kuriose Dinge, mit denen man so auch gar nichts anfangen konnte. Also wenn ich irgendwie nur einen Handschuh klaue, ne, dann ist ja logisch, was weiß ich, das war ja kein einarmiger Mensch, der das gemacht hat, dass ich dann nichts damit anfangen kann. Und anhand dessen habe ich schon gefragt, warum in den vorherigen Prozessen nicht schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, sich zu fragen, warum die Person das macht.
Ja.
Es waren halt also weder finanzielle Gründe, die vorlagen, noch eben, wie gesagt, hätte einem bei diesem Diebesgut auf jeden Fall auffallen müssen, hä, da stimmt ja irgendwie was nicht. Das war, glaube ich, ein gutes Argument. Und das andere war, und das ist interessanterweise, ich habe jetzt nicht viele Patienten mit dieser Störung behandelt, aber alle, die ich damit behandelt habe, hatten einen sehr christlichen Hintergrund.
Mhm.
Und in dem Fall war das eben auch so, das war eine Person, die sehr katholisch erzogen wurde. Und das habe ich dann eben nochmal in den Raum gestellt und gesagt, ob irgendjemand im Raum sich vorstellen kann, in welche seelischen Nöte jemand gerät, wenn sozusagen die moralischen Ansprüche noch mutmaßlich höher liegen als beim Durchschnitt und man immer wieder gegen diese verstoßen muss.
Ja.
Und das war ganz gut. Also in dem Fall war es natürlich nicht so, es hat jetzt nicht einen brachialen Freispruch erbracht. Sowas funktioniert ja auch gar nicht im Justizsystem. Aber das Urteil war dann das Bestmögliche, was man dafür hätte rausholen können.
Mhm.
Weil es ist nicht möglich, sozusagen in einer Revision das Urteil, irgendwelche Urteile komplett aufzuheben oder so. Aber das Strafmaß war dann eben das, was weit unter dem Geforderten lag. Und ja, nach Aussagen des Anwalts eben das Beste, was man jetzt hier hätte rausholen können.
Ja.
Genau. Und ich war damals natürlich komplett auf Seiten der Person, die ich behandelt habe. Und fand das an sich absolut nicht nachvollziehbar, warum es überhaupt zu einer Verurteilung gekommen ist. Warum haben nicht alle Beteiligten gesagt, die Person kann da halt nichts dafür? Ist ja logisch, dann gibt es natürlich auch keine Strafe.
Mhm.
Aber heute sehe ich das ein bisschen differenzierter. Man kann natürlich sozusagen, die Schuldfähigkeit muss ja klar definiert sein und für nicht nur einen Fall jetzt gelten, in dem Fall meine Person, die ich behandelt habe und die nicht ungerecht noch zusätzlich bestraft werden sollte, sondern es geht ja generell darum, wann hat jemand sozusagen die Verantwortung für sein Handeln und wann können wir das nicht mehr zugrunde legen.
Mhm.
Weil wenn wir sagen, hier liegt ein Impuls vor, dem man nicht widerstehen kann, also gäbe es theoretisch keine Konsequenzen und Verurteilungen. Naja gut, dann kann ich aber diese Impulse noch in vielen anderen Bereichen angeben. Es gibt ja zum Beispiel auch eine intermittierende explosible Störung, die ist im DSM so.
Klingt auch gut.
Genau, festgelegt. Aber gibt es auch im ICD eine Entsprechung sozusagen, wo Leute ausrasten im Sinne, also wo sie wütend werden und vielleicht zuschlagen. Und da ist ja die Frage, wollen wir auch all denjenigen, die unter dieser Störung leiden, sagen, Schwamm drüber, macht nichts. Also was mich da auch sehr beeinflusst hat, war dieses, ja ist doch scheißegal, ob jetzt Lidl irgendwie eine Packung Himbeeren fehlt oder was, ne? Ein Großkonzern juckt das doch nicht. Aber es geht ja bei juristischen Fragen um alle Fälle, die das betrifft sozusagen und ob jetzt jemand eine Gehirnerschütterung hat oder ein blaues Auge oder nicht, das ist natürlich schon relevanter.
Ja,
so. Und
ja, und das ist ja auch, also ich meine, natürlich kann die Person nichts dafür, aber trotzdem sollte man ja eine Behandlung anstreben, versuchen, das Problem auch in den Griff zu kriegen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Wenn alle Leute sagen können, ich habe halt eine psychische Erkrankung, ich schlage meine Frau.
Genau.
Ja, immer zu Brei, aber egal, weil
das
darf ich ja.
Genau, das meinte ich so ein Beispiel, ja. Ne? Ja, und das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich bin dann als sachverständige Zeugin, musste ich natürlich auch eine Prognose ausstellen und habe natürlich gesagt, ist Bombe. Wir machen hier Hammertherapie und das wird hier nie wieder vorkommen. Seien Sie sich alle sicher.
Mhm.
Das ist auch so gewesen. Wir haben das ist sehr gut behandelbar und das ist auch eine sehr engagierte Person gewesen und so weiter. Das war super. Wir haben das auch sehr gut tolle Ergebnisse erzielt. Aber da hätte ja jetzt mal ein Staatsanwalt, der vielleicht ein bisschen früher aufgestanden wäre, auch sagen können, aha, es ist also doch steuerungsfähig. Ne?
Mhm.
Weil wenn es behandelbar ist, dann kannst du ja offensichtlich doch irgendwie eingreifen und irgendwie was tun. Dann scheint es ja nicht irgendwie ein unkontrollierbarer Zustand geistiger Umnachtung zu sein. Und das ist eben der Punkt, wo man eben diskutieren kann. Wann fängt denn die Verantwortung für mein Handeln an? Und wo müssen wir wirklich als Gesellschaft sagen, da können wir den Personen das nicht mehr zuschreiben? Was man ja so klassischerweise macht, also im Strafgesetzbuch sagt man eben, wer beim Begehen einer Tat wegen krankhafter seelischer Störung, tiefgreifender Bewusstseinsstörung oder Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat zu sehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, der ist eben schuldunfähig. Und nach dieser Definition kann das auch darunter fallen.
Mhm.
Also diese schwere andere seelische Störung, da können auch Impulskontrollstörungen mit drunter gefasst werden, aber zum Beispiel dann auch Paraphilien. Und da ist ja auch die Sache, das sind eben sexuelle Abweichungen. Mhm. Und da kann man ja jetzt auch nicht sagen, gut, da hatte jetzt jemand eine sexuelle Abweichung, dann ist halt er schuldunfähig. Mhm. Das ist ja auch, ne? Also wir haben hier ein weites Feld, was wir da aufmachen. Und es ist wirklich schwer, da eine eindeutige oder eine allgemeingültige Regelung zu schaffen. Und deswegen, und das wird ja auch gemacht, dass im Einzelfall das getestet wird oder überprüft wird durch die Gerichte. Und es ist eben so, eine Impulskontrollstörung wie das pathologische Stehlen kann zur zumindest Verminderung der Schuldfähigkeit herangezogen werden, muss aber nicht. Also es ist kein eindeutiger Fall. Es gibt ein Gerichtsverfahren in der Schweiz, da war das so. Da hat das Gericht auch die vorhergehenden Verfahren gerüffelt und hat gesagt, hey, das hätte hier auffallen müssen und demjenigen hätte Therapie angeboten werden müssen oder auferlegt werden müssen statt Strafe. Genau, aber es ist halt nicht eindeutig definiert. Also es ist auf jeden Fall eine mittelmäßige Taktik, wenn du wirklich einfach nur ein Ladendieb oder Diebin bist, dann zu sagen, ey Leute, ich habe aber Kleptomanie, ist jetzt nicht, dass du dann straffrei aus dem Gericht rausmarschieren kannst.
Ja, so, genau. Das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil das ist ja auch sonst ein gängiges Vorurteil, sag ich mal.
Ja, nee, das bringt das überhaupt nichts. Ja. Ne? Also dann musst du da halt auch eine Behandlung nachweisen und jemanden finden, der dir eine Diagnose stellt und überhaupt. Und das ist auch so eine Sache, nicht jeder, der sozusagen gewohnheitsmäßig stiehlt, hat eben eine Kleptomanie. Also ich habe auch ein paar Reportagen auf YouTube gesehen, wo eben Menschen dann interviewt wurden, die einfach regelmäßig stehlen und dabei auch irgendwie einen Lustgewinn haben und so weiter. Mhm. Das heißt nicht automatisch, dass da eine Kleptomanie vorliegt. Ne?
Ja, dass man den Zwang auch wirklich hat, das zu tun. Ne?
Genau, ich kann ja in einer Peergroup sein, wo das einfach von mir
geil finden.
Ja, oder wenn ich mit einer Peergroup Abhänge, die das sagt, ne, das machen wir alle so, weil wir sind einfach Punk und was weiß ich was.
Und ich will dazugehören.
Genau, dann habe ich auch einen starken Drang und auch ein Motiv, was jetzt nicht unbedingt mit der mit dem Diebesgut, aber es ist eben trotzdem kein pathologisches Stehlen, was wir hier diagnostizieren dann.
In meiner Vorstellung sind Frauen gefährdeter für diese Krankheit. Ich weiß gar nicht, woher ich dieses Gefühl hernehme. Komisch, aber ich hab's. Stimmt das?
Also es kommt wahrscheinlich daher, dass in alter Literatur das auch als Frauenleiden sogar mal bezeichnet wurde. Und auch Schätzungen gehen davon aus, dass 3/4 der Betroffenen Frauen sind. Allerdings glaube ich schon, dass da auch ein Bias mit drin ist, weil eben Frauen sich generell mehr in Hilfesysteme begeben und deswegen das häufiger auffällt bei Frauen. Und auch, dann hat man ja auch noch die Hard Facts, sage ich mal, aus den Gerichten. Und da, glaube ich, gibt es aber auch einen Bias. Ich glaube, dass bei Frauen generell eher ein psychologisches Gutachten beantragt wird als bei männlichen Tätern. Also ich glaube, dass Männer hier das Pech haben, dass ihnen eher sozusagen persönliche Bereicherung unterstellt wird, als das von einer psychischen Ursache ausgegangen wird. Und ich glaube, deswegen ist das leicht verzerrt. Aber es kann schon auch sein, also wenn ich dieses Verhältnis 3:1, kann ich sozusagen aus meiner mini kleinen Stichprobe, die ich persönlich in meiner Praxis gesammelt habe, auch bestätigen.
Ja. Was weiß man denn darüber, woher diese Erkrankung kommt? Also was da die Gründe sind, dass man das entwickelt?
Ja, kann ich so kurz zusammenfassen. Nicht so viel.
Schade.
Ja, genau. Also es ist halt an sich eine wirklich wenig erforschte Krankheit. Das ist ein bisschen schade, finde ich auch, weil ich finde das sehr spannend. Und ich glaube auch, dass man weitreichendere Erkenntnisse über das menschliche Gehirn und Verhalten daraus ziehen kann. Genau, aber es gibt eben sehr wenig, vor allen Dingen kaum kontrolliert und gut verblindete Studien.
Verblindete Studien klingt immer so geil.
Ja, Justitia ist auch blind, das haben wir öfter, wenn es gut läuft.
Stimmt.
Genau, und da kann man ja sehen, da habe ich auch immer als Kind gedacht, was ist das denn für ein komischer...
Wenn die nicht hingucken, wie wollen die überhaupt irgendwas rausfinden?
Ja, genau, ich habe halt auch gedacht, so ist ja maximal schlecht, so wenn man blind irgendwelche Urteile...
fällt.
Ja, danke. Mein Gott, Verben sind auch selten heute bei mir im Kopf. Also es gibt so psychoanalytisch, also die frühen Theorien, als dieses Krankheitsbild zum ersten Mal entdeckt wurde oder beschrieben wurde, das war so im, wie sagt man das, 18. Jahrhundert, 1800 Dingsbums ist 19. Jahrhundert, ne?
Ja.
So im 19. Jahrhundert, da hat man verschiedene Sachen unterstellt. Also es ging so um masochistische Neigungen, die Lust nach Bestrafung und so weiter. Ich finde diese Theorien nicht besonders intuitiv, weil die Menschen eben, die ich behandelt habe mit diesen Störungen, hatten irgendwie gar keinen Bock auf Bestrafung, ehrlich gesagt, sondern Scham und Schuld hat sehr stark überwogen und dann irgendwie so eine unbewusste Umkehrung der Empfindungen und zu unterstellen, ja, ich sag mal so, ist nicht so mein Style und auch nicht meine Therapieschule, der ich folge, aber im damaligen, diesem, ja, sozusagen System, was man damals sich erdacht hat, macht es so Sinn. Historisch finde ich das ganz interessant, sage ich mal so. Ich versuche das immer freundlich zu umschreiben. Ich glaube eher, oder das ist so in den, also man muss sich natürlich die persönlichen biografischen Begebenheiten anschauen bei betroffenen Personen. Und ich fand es bei meinen Personen sehr auffällig, dass die alle also überdurchschnittlich hohe moralische Ansprüche hatten. Und deswegen kann ich mir eher solche Sachen, so die Mechanismen so vorstellen, wie sie zum Beispiel auch bei Zwangsgedanken sind.
Je mehr man sich was verbietet, ja, umso mehr will man es.
Ja, genau, genau. Also das könnte ich mir eher als so einen zugrunde liegenden Mechanismus vorstellen, dass das halt das größte No-Go ist und man dann eben so eine Fixierung darauf entwickelt, weil man so bemüht ist, das zu vermeiden. Und dann eben durch irgendwelche Konditionierungsprozesse eben das so rum verdrahtet wird, dass man halt sagt, wow. Also auch so eine Befreiung von diesen Regeln, weil hohe moralische Ansprüche bringen ja auch viel Druck mit sich. Mhm. Ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Alles Mögliche, was so mir so durch den Kopf geht, sollte nicht so sein. Also ich bin sehr stark natürlich bemüht, die ganze Zeit nicht so zu sein, wie ich vielleicht aber eigentlich bin. Mhm. Und das dann zu durchbrechen, da finde ich das auch total nachvollziehbar, dass das mit so einer Art Euphorie einhergeht, ne? Dass man halt so mal alles jetzt mal richtig auf die Kacke haut und mal alles über den Haufen wirft.
So. Ja, man lässt sich so gehen.
Richtig. Und ja. Daran kann man natürlich auch so einen Lustgewinn haben. Machen wir ja nichts anderes irgendwie, wenn wir uns einen auf die Lampe gießen, ne? Dann sind wir halt enthemmt, euphorisch und machen mal wirklich Sachen, die man normalerweise gar nicht macht. So, ja. Ne? Also, dass das für uns Menschen...
Oder auch beim Sex, ne?
Ja,
je
richtig.
Je mehr man Tabus man bricht, umso
euphorischer kann das sein.
Vielleicht.
Genau. Und auch gut, dass du es sagst, weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben die Empfindungen während des pathologischen Stehlens auch häufig mit Sex verglichen. Also das ist wirklich ein Erregungszustand, der wirklich an so einen Kick, so eine Euphorie rankommt, die die Menschen meistens verglichen haben mit ja, Orgasmen, die man eben beim Sex erleben kann.
Mhm.
Deswegen, so weit weg sind die auch gar nicht voneinander, diese beiden Gebiete.
Ja.
Klauen und
auch da macht man Dinge, die man, ne, die genau. man sich oft nicht erlaubt, sag genau. ich mal.
Genau, und ja, Punkt. Ich muss ja gar nicht immer weiterreden.
Wie? Hast du jetzt nichts mehr zu sagen?
Doch, habe ich schon, aber also, das war ja das, was du gefragt hast, wo es herkommen kann. Also wie gesagt, eine richtig gute Theorie, wenn A, dann B, kann ich dir nicht liefern. Dafür gibt es zu wenig Beschreibungen davon, es gibt zu wenig Untersuchungen. Aber so meiner Erfahrung nach und wenn man sich an andere, besser untersuchte Störungsbilder hält, könnten das auf jeden Fall gute Theorieansätze sein.
Ja. Und du hast vorhin schon gesagt, dass das eigentlich ziemlich gut behandelbar ist.
Ja.
Da habe ich jetzt gar keine Idee so spontan, wie man das macht.
Ja, dafür müsste oder sollte man sich anschauen, wie ist der Ablauf. Also das ist für mich sowieso immer, oder habe ich jetzt nicht erfunden, sondern ist auch generell
so.
Natürlich verhaltenstherapeutisch so, wir brauchen ein gutes Modell. Wie läuft das eigentlich ab, was wir da vorliegen haben? Und da macht es immer Sinn, sich anzuschauen, bei den meisten Menschen ist als erstes eine Spannung da, also eine Anspannungssituation, die dann eben in einen Drang zu stehlen mündet. Das wäre dann der zweite Punkt in diesem Teufelskreis, sagen wir mal. Dann erfolgt die Handlung, also das Stehlen. Und zwar immer, wenn der Stehldrang mit den entsprechenden Kontexttriggern zusammenkommt. Also ich habe den Drang und bin auch gerade zum Beispiel im Supermarkt.
Mhm.
Dann klaue ich was, stecke was ein. Und was habe ich davon? Meine Spannung, die ich vorher aufgebaut habe, fällt ab. Das wäre für die Verhaltenstherapeuten unter uns 10 minus gestrichen. Das müssen wir mal in den Anträgen in der Verhaltensanalyse schreiben. Und da sind wir, das ist manchmal sehr tricky. Genau, und zusätzlich muss man hier aber noch sehen, das wäre ja auch bei Angststörungen so, ne? Ich habe eine Anspannung, ich bin in der Situation im Fußballstadion und es wird immer schlimmer und dann gehe ich raus und dann fällt diese Spannung von mir ab, ich habe 10 minus gestrichen und das ist belohnend in meinem System. Ich habe hier aber noch was Zusätzliches, derjenige, der fluchtartig ein Fußballstadion verlässt, verspürt dabei ja keinen belohnenden Kick oder ähnliches, ne? Das ist hier eben anders. Sondern ich habe einen rauschähnlichen Zustand, der sehr, sehr angenehm ist und der auch sogar ja so ein bisschen suchtähnlichen Charakter haben kann, ne? Dass Leute richtig sozusagen dann so den Drang kriegen, oh, ich brauche das mal wieder. So. Mhm. Und das wäre eben C+, also eine positive Konsequenz, die ich natürlich zusätzlich noch bekomme. Und die beiden interagieren natürlich immer sehr gut. Wenn ich was Unangenehmes abschalte und was sehr Positives dafür bekomme, das ist natürlich etwas, was unser Verhalten sehr, sehr stark formen kann und dazu führt, dass wir es halt immer wieder machen. Mhm. Was dann leider folgt, wie immer, ist unser Verhalten kurzfristig gut, dann langfristig meistens nicht so günstig für uns. Und da ist natürlich dann zu sehen, Schuld, Scham, Stress, je nach Fortschreiten der Erkrankung oder so, sind es eben auch juristische Konsequenzen, ne? Also ich weiß natürlich, wenn ich zum 5. Mal beim Stehlen erwischt werde, dann sind es auch andere Konsequenzen, als wenn ich beim 1. Mal erwischt werde. Ja. Und je stärker dann ich sozusagen da drin hänge, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass ich mit diesen negativen Konsequenzen wie Schuld und Scham und so weiter mehr von diesen auslösenden Spannungszuständen wieder habe. Und dann schließt sich der Kreis, ne? Dann kommt der Stehldrang häufiger, ich klaue mehr, ich habe noch mehr Konsequenzen und so weiter. Ne? Das ist so eine Dynamik, die hat Antje Bohne vorgeschlagen in einem super guten Paper, was es dazu gibt. Die heißt jetzt aber Antje Hunger, habe ich gesehen, um sozusagen, wer sich eine schlaue Frau angucken will, muss jetzt einen anderen Namen googeln. Das ist so ein Modell, was die vorgeschlagen haben, weil es eben kaum Systematisierung zu dieser Erkrankung gibt. Und das hat mir beim ersten Mal, als ich das behandelt habe, wirklich sehr gut geholfen, weil ich so ein bisschen lost war. Normalerweise, ne, damals war ich ja auch noch jung. Was macht man als junge Therapeutin? Man bestellt sich erstmal die blaue Reihe. Huch, was muss ich hier eigentlich machen? Gibt's dazu gar nicht und gab's damals überhaupt nicht. Und genau, da hat mir dieses Paper sehr gut geholfen. Und genau, wenn wir uns das anschauen, dann haben wir natürlich an jeder dieser Stationen des Teufelskreises Ansatzpunkte. Und so läuft dann auch die Behandlung ab. Diese Spannungszustände generell kann ich natürlich mit Entspannungsverfahren gut abmildern. Das heißt, es wäre gut, wenn ich mir für diese Person irgendetwas aussuche, was denen gut passt. Seien das klassische Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training. Oder eher modernere, achtsamkeitsbasierte Verfahren. Das ist wirklich je nach Laune, was bei jemandem halt gut passt. Das wäre eine sinnvolle Sache. Auch Sport kann generell dazu führen, dass mein generelles Stressniveau sinkt und so weiter. Sowas nur als exemplarische Beispiele. Man kann da natürlich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Dann ist es so, der Zusammenhang zwischen Kontexttriggern und dem Stehldrang. Da ist wichtig zu gucken, muss ich mich überhaupt diesen Situationen aussetzen? Wenn ich zum Beispiel schon starke juristische Konsequenzen habe, also es klar ist, wenn ich jetzt nochmal erwischt werde, dann habe ich richtig Probleme. Da macht es auch Sinn, solche Situationen einfach zu vermeiden. Heute muss keiner mehr in den Einkaufsladen gehen. Das ist wirklich ein großes Glück. Ne? Also ich kann mir per Knopfdruck alles ins Haus liefern lassen und das ist dann auch wirklich eine günstige Überlegung. Ne?
Ja.
Oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich ins Kaufhaus gehe und diese verheißungsvollen Geräusche dort höre und die Lichter sehe und die Waren, die ausgestellt sind, dann nehme ich eine Person mit. Bei vielen Betroffenen ist das so, ja, wenn ich jemand anders dabei habe, würde ich es nie machen. Ich will ja den anderen auch gar nicht damit reinziehen oder so, ne? Aber, und das ist auch das Problem, deswegen ist es schwierig, Therapeuten begleitet auch zum Beispiel zu üben, weil einfach klar ist, wenn der Therapeut mitlatscht, dann würde derjenige niemals das Verhalten zeigen. Deswegen muss das im Grunde allein geübt werden. Ja, das kann aber nur sozusagen in der Konstellation sein, wenn die Gefahr nicht so hoch ist, falls es halt nicht klappt. So muss man dann im Einzelfall halt überlegen. So. Aber da kann man eben gucken, ob man das generell vermeidet oder ob man das übt oder ob man andere Sachen zum Beispiel macht. Die Fäuste ballen, keine Taschen mitnehmen und so weiter.
Kannst du nicht mit Einkaufsläden so ein quasi eine Vereinbarung, also du jetzt als Therapeutin eine Vereinbarung treffen, übrigens, ich schicke da mal wieder jemanden hin, wenn die Person,
wenn die Person klaut,
ich nehme dir das hinterher wieder ab und bring's ihnen zurück oder so.
Ja, sowas in der Art macht man, nicht jetzt mit den individuellen Einkaufsläden. Ich weiß nicht, ob diese Entscheiderebenen da so kognitiv flexibel sind.
Ja,
glaube eher nicht. Aber was zum Beispiel zum übernächsten Punkt, also nicht dem, wir überspringen jetzt einmal das Stehlen und gucken uns Schuld und Scham an und den Stress, den die Konsequenzen da ausgelöst haben, da ist sehr wichtig, mit den betreffenden Personen zu vereinbaren, dass sie die Sachen zurückbringen.
Ja.
Weil das vermindert natürlich auch massiv die Schuldgefühle, wenn ich damit irgendwas wieder rauslatsche, aber es zurückbringe. Dann kann ich sozusagen meine Schuld besser bearbeiten. Sehr günstig ist natürlich, wenn ich auch zur Geschäftsleitung gehe und sage, hören Sie mal zu, ich habe leider ein Problem, hier ist meine Tasche, ich habe da Sachen eingesteckt, ich wollte das nicht, möchte das bitte zurückbringen. Da ist aber, wie du es mit deinem Vorschlag auch schon angeregt hast, schon auch die Gefahr, dass die Leute sagen, ist mir scheißegal, was ihre komischen Intentionen sind. Ja, was? Quietscht uns jetzt hier so ein Vogel auf die Aufnahme.
Ja, es ist Frühling, will der sagen.
Immerhin.
Frühling.
Ja, genau, also das ist die Frage. Und wenn man jetzt noch nie erwischt wurde, kann man sich das vielleicht leisten. Aber wenn man jetzt schon 5 Gerichtsverfahren an der Hacke hatte und dann sozusagen von so einem Filialleiter da abhängt, ob der jetzt Goodwill zeigt oder nicht, ist ein bisschen risikobehaftet.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Generell ist das aber so, das Zurückbringen, das macht man, um mit Schuld und Stress umzugehen und so weiter. Das Stehlen an sich, da können zum Beispiel auch Skills helfen.
Ja.
Also das heißt, man hat einen Igelball in der Tasche, um sich in der Realität zu halten, um diese rauschhaften Zustände so ein bisschen zu vermeiden und so weiter, um die Spannung auch abzubauen. Und auch bei dem letzten Punkt, der jetzt noch offen ist im Modell, und zwar die belohnende Euphorie, die sich einstellt, die können wir auch anders erreichen und da sollte man auch drauf achten. Weil Menschen, die diese Erkrankung haben, ob man jetzt das zur Ursachenzuschreibung oder zur Entstehung zählt oder nicht, haben offensichtlich das Bedürfnis danach. Und bei allen Impulskontrollstörungen ist es immer gut zu schauen, kriege ich denn diese Kick-Gefühle auch durch andere Handlungen, die vielleicht langfristig günstigere Konsequenzen haben und dann eher das zu machen. Ob ich dann zum pathologischen Eisbader werde oder ob ich irgendwie Bungee-Jumping als mein Hobby entdecke oder ob ich einfach mehr Sex habe oder so, ist eigentlich wurscht, ist individuell. Aber man sollte wirklich, das lohnt sich total, mit Betroffenen dann zu schauen, was gibt es denn, was mir ein ähnliches Gefühl macht und wie ich das vielleicht ersetzen kann. Weil die Ansage, naja, das ist jetzt halt eine Erkrankung, das müssen sie einfach loswerden, jetzt müssen sie ihr Leben lang darauf verzichten, ist für viele richtig schwer. Also viele sind so bei der Vorstellung, das ist so ein bisschen, wie wenn man eben, deswegen eher sowas Abhängiges spielt da auch mit rein. Der Vorschlag der Abstinenz ist ja auch eher für Menschen mit schädlichem Gebrauch oder Abhängigkeiten jetzt keine angenehme Vorstellung, sondern kann richtig regelrecht Panik auslösen. Genau, und da müsste man sich auch nochmal drum kümmern, genau. Und dann geht es darum, die erreichten Veränderungen umzusetzen, zu etablieren, eben dazu zu beizutragen, dass man eben weiterhin große Phasen hat, wo das nicht auftritt. Was auch Sinn macht, ist, wenn sozusagen ein Vorfall passiert, eine genaue Verhaltensanalyse zu machen. Okay, was ist da genau passiert? Wie war der gesamte Tag? Was war vorher kleinschrittig alles passiert? Um zu schauen, wie kann man das Modell nochmal angleichen, wie kann man vielleicht nochmal Dinge, die man übersehen hat, verbessern. Genau, und so behandelt man das. Und das ist wirklich, also in all meinen Behandlungen war das erfolgreich. Also das ist ein schwerer Weg. Ich glaube nicht, dass alle Betroffene den gehen, weil die Scham wahnsinnig hoch ist. Aber das ist ein sehr lohnenswerter Weg. Und jetzt aus meiner Behandlersicht ist das so, es ist weder schwer zu diagnostizieren noch schwer zu behandeln. Also wenn hier einer kommt und das hat, dann ist natürlich, oh Gott, ich muss Ihnen was erzählen. Und haben Sie aber wirklich Schweigepflicht und darf ich denn? Und wehe, Sie verurteilen mich und was weiß ich. Und für mich ist das halt innerlich eher so, ach so, ja, ich dachte schon, es wäre was. Ne?
Ja, da freust du dich eher drüber.
Ja, genau. Also gibt andere Sachen.
Gar nicht so kompliziert und so.
Genau, ja.
Also leicht zu diagnostizieren, leicht zu behandeln, aber wie du auch sagst, also Scham und Schuld spielen auf jeden Fall ja eine große Rolle für die Betroffenen. Von daher ist es jetzt auch nicht alles so, ne, easy, leichte Schulter, sondern Ja, kann ich mir vorstellen, für die Betroffenen ganz, ganz schrecklich. Und gerade wenn man dann ja auch noch zusätzlich in Konflikt mit dem Gesetz kommt und so, ist natürlich, also da hast du mit einer Angststörung, ist ja wirklich keine Probleme. Ne? Weil ich meine,
genau, aus der Bahn aussteigen ist natürlich nicht gesetzlich verboten. Ne?
Und nee, auch wenn, darfst du.
Genau, es ist ein freies Land in der Hinsicht. Und ich darf mir zum Beispiel auch die Haare ausreißen. Da haben wir dann eine andere Komponente, ne? Weil das oft auch das Äußere verändert und auch entstellend sein kann. Dann haben wir in der Hinsicht die Scham. Aber wir haben eben hier bei dieser Erkrankung wirklich eine Besonderheit. Wenn ich davon stark betroffen bin, wird es über kurz oder lang nicht ausbleiben, dass ich wirklich sehr unangenehme juristische Konsequenzen habe. Und da muss man ja auch nochmal weiter gucken, weil wenn ich dann vorbestraft bin, habe ich natürlich massiv andere Probleme. Ne? Also bei allen möglichen Dingen muss ich ein Führungszeugnis vorlegen. Und ich sag mal so, die Jobsuche, wenn in meinem Führungszeugnis steht, dass ich pathologisch stehle, ist jetzt so Mittel. Ne? Also
absolut, ja. Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt machen wir immer doch den Spendenaufruf am Ende, weil ich es am Anfang jedes Mal vergesse.
Ja. Nee, wir müssen mal so Snippets machen, die wir so reinschnippeln.
Ja, ja, genau.
Spendet.
Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne spenden. Wie ihr das tun könnt, findet ihr zum Beispiel auf unserer Webseite gehirnerschütterung.com. Und gerne können wir euch auch eine Spendenbescheinigung ausstellen, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind. Können wir das inzwischen tun und da, genau, habt ihr auch natürlich mehr Sicherheit, wofür spendet ihr, natürlich nur für den Vereinszweck. Und ansonsten freuen wir uns auch über eure Nachrichten, Themenvorschläge, Ideen, Anregungen, eure Erfahrungen, schreibt uns gerne, bewertet uns, schickt uns Sternchen oder sonst welche, Smileys, ich habe gesagt. Und macht es gut, bis zur nächsten Folge.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.